In Jerusalem, um das Jahr 30. Die Stimmung war gedrückt auf der oberen Etage des Hauses in der Stadt. Und um den Tisch auf dem Boden saßen Jesus und seine 12 Schüler. Sie waren noch jung, Jesu Schüler, zwischen 15 und 25 Jahre alt, haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Und sie verstehen nicht genau, was gerade passiert. Seit sie in Jerusalem angekommen sind, redet Jesus die ganze Zeit von Abschied. Und sie schauen zurück. Die vergangenen 3 Jahre waren die eindrücklichsten ihres Lebens. Sie sind viel rumgekommen im Land, mehr als alle anderen Altersgenossen zu der Zeit. Und sie haben viel erlebt mit Jesus. Sie haben viel gelernt von Jesus und vieles haben sie aber auch einfach nicht verstanden. Und sie tragen eine tiefe Freude in sich, denn sie wissen, dass Jesus der Messias, der Christus ist. Gottes Reich ist angebrochen. Die glorreiche Zukunft beginnt nun mit ihm. Nun wird alles anders. Allen wird geholfen. Ihr Land wird frei und Gott rettet sein Volk. Diese Zukunft wünschen sich die Jünger. Doch Jesus redet von einer anderen Zukunft, die für sie ungewiss erscheint. Er redet von Verrat und Verleumdung, ausgerechnet von Petrus, der Jesus verleugnet. Der, auf den alle schauen, der Leiter dieser Truppe, der, den alle um sein großes Vertrauen zu Jesus zum Vorbild nehmen. Und Jesus redet vom Tod, von Abschied, und sie verstehen das nicht. Warum muss Jesus sterben? Es geht doch jetzt erst los. Viele Fragen bewegen sie in ihrem Kopf und Zweifel kommen auf, ob der Weg, den sie in den vergangenen 3 Jahren gegangen sind mit Jesus, denn jetzt nun der richtige war. Und sie haben Angst, denn Jesus sagt ihnen, dass sie um seinetwillen zerstreut und verfolgt und ihr Leben bedroht werden wird. Wie sollen sie damit klarkommen? Wo ist jetzt nun das tolle Leben, das verheißen ist? Wie soll die Zukunft werden? Wenn es so eintritt, enttäuschend, denn sie haben sich die Zukunft mit Jesus ganz anders vorgestellt. Jesus redet weiter. Er beruhigt sie, er ermutigt sie, voller Zuversicht in die Zukunft zu sehen. Und er sagt ihnen, und das hat sie so bewegt, dass uns das im Johannesevangelium überliefert wurde, Folgendes. Ihr könnt gerne mitlesen. Johannes 14, 1-7. Jesus sagt ihnen, lasst euren Mut nicht sinken. Setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Das ist so. Denn sonst hätte ich euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe und den Ort für euch vorbereite. Und wenn ich dorthin gehe und den Ort vorbereite, werde ich wiederkommen und euch bei mir aufnehmen. Denn da, wo ich bin, sollt ihr auch sein. Und wohin ich gehe, den Weg kennt ihr ja. Da sagte Thomas, der immer alles ganz genau wissen wollte, Herr, wir wissen nicht, wohin du unterwegs bist. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus antwortete, ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich findet ihr zum Vater. Wenn ihr mich kennengelernt habt, dann kennt ihr auch meinen Vater. Und von jetzt an kennt ihr ihn, denn ihr habt ihn ja gesehen. Diese Sätze haben die Schüler sicherlich nachdenklich gemacht. Jesus fordert sie auf, ihr Vertrauen in Gott und ihn, ihren Glauben nicht aufzugeben, sondern zu stärken. Ihr Glaube soll weiterhin ihr Leben begleiten, wenngleich eine ungewisse Zukunft auf die Schüler wartet. Das wird ihnen schwerfallen. Ihr Leben wird sich verändern. Vorstellungen werden enttäuscht, ihr Weltbild zerstört. Sie werden zerstreut, auseinandergetrieben und ihre Zugehörigkeit zu dem neuen Weg wird endgültig in Frage gestellt. So wurden Christen am Anfang genannt, die Anhänger des neuen Weges. Und das macht Angst und das bedrückt auch das Herz von ihnen. Und Angst werden sie haben. Und diese Angst redet Jesus ihnen auch nicht aus, so nach dem Motto, auch braucht keine Angst haben, wird schon alles wieder gut. Das sagt Jesus nicht. Aber Jesus gibt ihnen einen Ausblick auf das, was kommen wird. Es lässt das, was auf die Jünger nun wartet, in einem ganz anderen Licht stehen und gibt all dem einen Sinn und einen Zweck. Und dieser Sinn erscheint weit wertvoller und lebenserhaltender als das, was nun auf die Jünger warten wird. Jesu Auftrag ist nichts anderes, als die ewige Lebensgemeinschaft mit Gott für die Menschen vorzubereiten. In diese Lebensgemeinschaft mit Gott gehören die Menschen wirklich hin. Und das ist ihre eigentliche Bestimmung, ihr eigentliches Zuhause. Die Menschen, die Heimat wiederbringen, das hat Jesus vor Augen. Die Trennung von Gott überwinden, das ist Jesu Auftrag. Die Trennung von der direkten Gemeinschaft mit Gott, die im Garten Eden begonnen hatte, die sich durch all die Jahre nicht hat wieder schließen lassen, obwohl Gott ihnen genügend Möglichkeiten geboten hatte und viele Menschen sich bemüht hatten, diese Möglichkeiten zu nutzen. Aber diese Trennung ist nicht überwunden worden. Aber genau das soll nun überwunden werden. Und deswegen muss Jesus seine Jünger verlassen. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Jesus schien es vorausgesetzt zu haben, dass die Jünger es mittlerweile hätten verstanden haben müssen. Aber dem war nicht so. Hättest du es verstanden, wenn du damals mit Jesus unterwegs gewesen bist und eigentlich gedacht hättest, jetzt geht's erst richtig los und plötzlich sagt Jesus und ich muss weg und ihr werdet um meinetwillen zerstreut werden und nicht mehr zusammen sein? Es könnte sogar sein, dass ihr sterbt, umgebracht werdet und euch keiner mehr so richtig ernst nimmt. Hättet ihr es verstanden? Ich nicht. Ich hätte gedacht, wow, die Zukunft habe ich mir jetzt echt anders vorgestellt. Deswegen musste auch Thomas nachfragen. Gut, dass es in solchen Gruppen immer so Leute wie Thomas gibt, die immer Fragen stellen, die sich andere nicht trauen zu stellen. Thomas musste nachfragen, wie sie denn das jetzt nun finden, was er für sie vorbereitet. Und wer soll es ihm verübeln, nachzufragen? Ich glaube, ich wäre froh gewesen, wenn ich in der Runde gewesen wäre und der Thomas gefragt hätte. Sie hatten vor Augen, dass ihnen bald der Boden unter den Füßen weggezogen wird und nicht mehr wissen, wohin sie gehören würden. Gut, dass da nochmal nachgefragt worden ist. Und Jesus antwortete für alle ganz klar, nur über die Verbundenheit mit mir werden sie dieses Zuhause bei Gott finden. Ihm glauben, dass sein Handeln Bedeutung hat für ihr Leben, ist die Voraussetzung. Nur er selbst ist die wirkliche Offenbarung, die Wahrheit, die Gott uns Menschen zeigt. Und an ihn sich zu halten, gibt das Leben, das Menschen ersehnen, weil er mit dem Vater selbst lebt. Deswegen ist es Jesus so wichtig, dass die Jünger sich nicht vom Glauben an ihn abbringen lassen, gleich was auf sie wartet. Und dieser Glaube an ihn und an Gott ist wesentlich, um ans Ziel zu kommen. Und Jesus beschreibt seinen Jüngern eine neue Form der Zugehörigkeit, eine neue Platzanweisung für ihr Leben, eine Identität für die Zukunft. Im Haus des Vaters sein und dort zu wohnen, ist für die Jünger das Ziel, was auf sie wartet. Dort wohnen, wo Gott wohnt. Wie sieht das eigentlich aus? Dort wohnen, wo Gott wohnt. In der Vorstellung der Juden zur Zeit Jesu ist es eigentlich der Tempel in Jerusalem. Genauer genommen im Allerheiligsten, dort wohnt Gott. Mit diesem Zweck ist damals der Tempel gebaut worden, um einen Ort zu haben, wo Gott wohnt und wo man ihm immer begegnen kann. Zuvor zog Gott mit dem Volk einfach mit in einem Zelt. Und so wandelte sich die Vorstellung von Gott, von einem, der immer mit einem ist, mit einem mitgeht, zu einem, zu dem man hingehen muss. Vorher zog Gott mit dem Zelt einfach mit und jetzt wohnt er da oben auf dem Berg, da muss man immer hingehen. Diese Vorstellung hat sich mit der Zeit verändert, wo Gott jetzt nun wohnt. Gott wurde von einem mobilen Gott zu einem lokalen Gott. Dass aufgrund dieser Vorstellung das Volk Israel in die Identitätskrise geworfen wurde, als der erste Tempel zerstört wurde, ist verständlich. Die Jerusalemer haben nämlich gesagt, was soll uns denn schon passieren? Hier wohnt Gott. Jerusalem wird nicht zerstört. Die Geschichte hat was anderes gezeigt. Und Israel wurde zerstreut, nach Babylon geschickt. Und sie haben sich gefragt, die ganzen 40 Jahre, ja, wo ist denn jetzt nun Gott, wenn er da nicht mehr wohnt? Gott ist so anders, oder? Denn die Jerusalemer Bürger hatten sich viel zu sicher gefühlt und wussten dann nicht mehr, was nach der Zerstörung mit ihrem Leben und ihrem Glauben sein soll. Aber auch nach dem Aufbau des zweiten Tempels zur Zeit Jesu verengte sich das Verständnis von Gottes Wohnort wieder auf dieses Tempelgebäude. Und das soll das Haus sein, wo sie künftig wohnen werden? Genug Platz wäre gewesen. Also das Tempelareal mit so gut 40.000 Quadratmeter, da kriegt man einige Wohnungen unter. Wenn man ein bisschen in die Höhe baut, da kriegen schon einige Leute Platz. Aber das war Jesu Ansinnen nicht. Nein, im Tempel werdet ihr nicht wohnen und auf dem Tempelareal auch nicht, auch wenn da genügend Platz gewesen wäre. Und da gehe ich auch nicht hin, um alles vorzubereiten. Vielleicht sprach Jesus ja von dem himmlischen Jerusalem. Das ist übrigens auch immer unsere Vorstellung, wenn wir diesen Text lesen. Das himmlische Jerusalem. Das neue Jerusalem, das neue, das Gott schaffen wird. Das neue Jerusalem, was dann vom Himmel auf die Erde kommt. Wo Gott wieder mitten unter ihnen wohnen wird, in der Mitte der Stadt, in einem Zelt übrigens. In der Offenbarung ist das recht lustig beschrieben. Außenrum sind die großen Wohnungen, in der Mitte ist ein Park und in der Mitte des Parks steht ein Zelt. Und da wohnt Gott. Und alle anderen gucken von ihren Penthäusern dann da drauf. Wohnen im Hause des Vaters am Ende der Zeit. Ist es das, was Jesus ihnen verspricht? Und was machen sie eigentlich so lange, bis es soweit ist? Fragt man sich ja auch, wenn Jesus sagt, ihr werdet ein Haus wohnen im Hause des Vaters. Was machen wir denn so lange, bis es dann mal soweit ist und das himmlische Jerusalem dann irgendwann mal kommt? Denn die Zeit bis dahin wird ja nicht leicht werden für die Jünger. Darüber hatte Jesus sie ja schon aufgeklärt. Ich glaube, es geht hier weder um eine lokale Zusage, dass ihr dort wohnen werdet, wie Jesus sagt. Es ist, glaube ich, nicht eine Zusage von einer Lokalität. Dort werdet ihr sein. Ich glaube auch nicht, dass es sich um eine eschatologische Zusage handelt. Am Ende der Zeit werdet ihr Wohnung haben bei Gott. Sondern ich glaube, dass es hier um eine relative Zusage gibt. Eine Zusage, die die Beziehung zueinander klärt. Jesus drückt hier eine Beziehung aus, die zukünftig für die Jünger bestimmend sein wird. Eine Beziehung, die erst mit dem Tod und der Auferstehung Jesu geschaffen und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebbar wird. Wenn Jesus sagt, ich muss jetzt hingehen und werde dann wiederkommen zu den Jüngern, und wir das lesen, denken wir immer, Jesus kommt dann am Ende der Zeit und er ist gerade dabei, bei IKEA einzukaufen und schöner Wohnprogramm zu machen. Aber das, was Jesus hier sagt, wann er wiederkommt zu den Jüngern, das war das Wiederkommen nach der Auferstehung. Da befinden wir uns gerade. Deswegen glaube ich, dass es sich weder um eine lokale noch um eine eschatologische Zusage handelt, sondern um eine relative Zusage. Jesus drückt eine Beziehung aus, die zukünftig bestimmend sein wird. Der Satz, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen, beschreibt keinen göttlichen Wohnungsbau, sondern die zukünftige Lebensgemeinschaft, in der die Jünger sein werden. Dieses griechische Wort für Haus, was hier übersetzt wird, da steht Oikia, meint nicht Wohnung oder Haus, an dem man wohnt, eine lokale Beschreibung, denn das wäre Oikos. Oikia meint vielmehr ein Haus im übertragenen Sinne, Hauswesen. Man könnte auch übersetzen Familie. Jesus geht es hier um die Familie des Vaters. Die Familie, zu der Jesus als Sohn schon gehört, und die Familie seines Vaters bringt ein ganz neues Bild von Lebensgemeinschaft. Man könnte also übersetzen, in der Familie meines Vaters sind viele Wohnungen. Und in dieser Familie gibt es viele Wohnungen, Monai auf Griechisch, zu übersetzen als Platz oder Bleibeplatz oder Rastplatz. Jesus sagt seinen Jüngern letztendlich, dass in der Familie seines Vaters viele Plätze sind. Die Familie seines Vaters ist keine geschlossene Gesellschaft, oder eine Familie, die auf bestimmte Abstammung oder Blutlinien sich definiert. Das ist keine Familie, die unter sich bleibt, sondern eine Familie, wo es viele Plätze für jeden gibt. Und damit jeder diesen Platz in der Familie seines Vaters bekommt, muss Jesus jetzt nun Vorbereitungen treffen. Ja, was sind das denn für Vorbereitungen? Er muss sterben und auferstehen. Alles, was nun folgt, wovor die Jünger so Angst haben, was Jesus ihnen erzählt hat, dass sein Tod notwendig ist, dient dieser Vorbereitung. Jesus bereitet den Topos vor, den Platz, griechisch für Platz oder Stelle oder Punkt im Raum. Jesus geht los, damit jeder seinen Platz in der Familie seines Vaters bekommt. Und wenn es soweit ist, kommt er wieder, um Bescheid zu geben. Und das hat er ja getan. Er ist auferstanden und ging zu seinen Jüngern und sagte, da bin ich wieder. Auf die Jünger wartet eine neue Familie, die sich nicht an verwandtschaftlichen Strukturen hält, sondern eine Familie, zu der jeder und jede dazugehört, der Jesus als Weg, Wahrheit und Leben kennt. Und diese Lebensgemeinschaft mit Gott ist nicht lokal. Gott ist nicht ausschließlich in besonderen Gebäuden zu erfahren. Diese Lebensgemeinschaft ist auch nicht eschatologisch, also sie beginnt nicht erst mit dem Tod oder am jüngsten Tag, wenn Jesus wiederkommt. Jesus drückt hier eine relative Beschreibung der Familie des Vaters aus, die mit der Ausgießung des Heiligen Geistes dann an Pfingsten seine ganze Dynamik entfaltet. Die Familie des Vaters ist überall dort zu finden, wo Menschen an Jesus glauben und verbunden sind über seinen Geist. Blutsverwandtschaft ist Vergangenheit. Mit Jesus beginnt die Geistesverwandtschaft als Ausdruck von dieser Familie des Vaters. Die Zusage der Lebensgemeinschaft mit Gott beginnt heute durch den Glauben an Jesus, nicht erst irgendwann nach dem Tod. Ewiges Leben ist jetzt, nicht später. Das ist diese ganz neue Platzanweisung oder Heimatbeschreibung für die Jünger. Das gibt den Jüngern eine ganz neue Sicherheit für ihr Leben, für diese ungewisse Zukunft, die auf sie wartet. Wo gehöre ich hin? Das ist eine Frage, die im Leben immer wieder neu beantwortet werden muss. Jeder von uns muss diese Frage immer wieder neu beantworten. Die ist für Identitätsfindung des Menschen unerlässlich. Entwicklungspsychologisch gesehen wird die Frage in jeder Phase oder nach jeder Krise neu beantwortet oder anders beantwortet. Wo gehöre ich hin? Wir gehen ja mal durchgehen, am Anfang zu Mama. Dann irgendwann kommt der Papa auch noch dazu, dann zur Familie, dann zu Freunden, zu meiner Partnerin, zu meiner eigenen Familie, zu meinem Land, zu meiner Firma. Ja, wo gehöre ich hin? Das beantwortet jeder zu jeder Zeit neu für sich. Und in jeder Lebensphase ist diese Frage nach der Zugehörigkeit überlebenswichtig. Wer diese Frage nicht klärt, hat ein Problem, entwicklungspsychologisch gesehen. Für die Jünger war die Klärung ihrer Zugehörigkeit zur Familie des Vaters existenziell, um den Weg, der vor ihnen lag, überhaupt gehen zu können. Wenn sie nicht wussten, wohin sie gehören und wozu das Ganze ist, ganz ehrlich, also ich hätte keinen Bock gehabt auf das, was da auf mich zukommt. Ohne die Sicherheit, dass sie in die Familie des Vaters gehören und dort einen Platz haben, den Jesus für sie vorbereitet hat, hätten sie weder die Zeit der Verfolgung überlebt, noch die Kraft und den Mut gehabt, trotz Lebensgefahr von diesem Jesus in aller Welt allen anderen Menschen zu erzählen. Auch für dich hat Jesus den Platz in der Familie vorbereitet. Die Zusage, zu dieser ewigen Lebensgemeinschaft zu gehören, macht Jesus auch dir. Denn nur in dieser Familie und mit der Sicherheit, dort einen Platz zu haben, wirst du den Lebensweg, der vor dir noch liegt, schaffen. Ohne nicht. Den Weg zur Familie kennst du. Den hat Jesus uns beschrieben. Nur durch den Glauben an Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Zu vertrauen, dass Jesus gezeigt hat, wie Leben mit Gott, dem Vater, aussieht. Dass Jesu Leben, Reden und Handeln die Wahrheit über Gott ausdrückt. Und dass sein Leben für mein Leben eine Bedeutung hat. Das ist der Weg. Wohin willst du gehören? Das ist die Frage, die ich dir heute Morgen stelle, mit der du in diese Woche gehen kannst. Wohin willst du gehören? In der Familie des Vaters sind viele Plätze für jeden. Amen.